ARD Sounds.
We believe that you're being funded and you're funding people for terrorist activities.
No.
Am dritten Tag des Verhörs von Omar al-Bayoumi bei Scotland Yard wird der Ton deutlich schärfer. Detective Constable David Campbell und sein Kollege wollen wissen, warum bei Bayoumi immer wieder hohe Summen auf dem Bankkonto gelandet sind. 32.500 Dollar von einer unbekannten Quelle.
Why so much cash in your account? What do these transactions relate to?
I'm not sure exactly, but I have to figure out.
Aber Bayoumi sagt nur, ich weiß es nicht. Ich muss mir das selbst erstmal anschauen.
As you can see, that we are making very detailed inquiries about you.
Okay.
We are researching your computer.
Okay.
Your emails.
Okay.
Die Polizisten glauben ihm nicht. Wir werden dich komplett durchleuchten, deinen Computer anschauen, deine E-Mails, sagen sie. Dann geht es um sein Stipendium. Die beiden Antiterrorermittler wollen wissen, wie viel er jeden Monat bekommt.
5000
Pounds?
Yeah.
Per month?
Yeah.
You sure per month and not per year?
No, per month.
5000 Pfund als Stipendium. Das wären heute etwa 10.000 Pfund oder um die 11.000 Euro pro Monat.
So it means you're a very rich man?
No, I'm not rich.
Al-Bayoumi sagt, das sei nicht viel Geld. 5.000 Pfund pro Monat für ein Stipendium. Geld auf dem Konto, bei dem nicht klar ist, wo es herkommt. Die Scotland Yard-Ermittler sind jetzt extrem misstrauisch. So viele Ungereimtheiten, sagt Ermittler David Campbell.
I don't believe you're a truthful man.
Er glaubt Bayoumi nicht. Glaubt nicht, dass er die Wahrheit sagt.
I don't have any involvement in this situation and I don't accept it.
Bayoumi sagt nur, ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ihr hört Dark Matters. Und das hier ist Staatsgeheimnis 9-11, eine Podcast-Serie des WDR. Ich bin Nikolaus Steiner. Folge 3, Trump ruft an. Um herauszufinden, ob Omar al-Bayoumi und die saudische Regierung etwas mit den Terroranschlägen vom 11. September zu tun haben, wollen Angehörige der 9-11-Opfer im Jahr 2016, dass ein Gesetz verabschiedet wird. Ein Gesetz, das es möglich macht, die saudische Regierung vor einem US-Gericht zu verklagen. Von bis zu 1.000 Milliarden Dollar Schadenersatzforderung ist damals die Rede. Und der US-Kongress sagt, ja, das Gesetz wird beschlossen. Aber es gibt einen Mann, der ist strikt dagegen. Ein mächtiger Mann und der Einzige, der das Gesetz noch stoppen kann. Der demokratische Präsident Barack Obama. Er legt ein paar Tage später sein Veto gegen das Gesetz ein.
The concern that I've had has nothing to do with Saudi Arabia per se or my sympathy for 9/11 families.
Barack Obama erklärt sich im Sender CNN. Er sagt, sein Veto hat erstmal gar nichts mit Saudi-Arabien oder mit den Familien der 9/11-Opfer zu tun.
It has to do with me not wanting a situation in which we're suddenly finding ourselves subject to the private lawsuits in courts where we don't even know exactly whether they're on the up and up in some cases.
Sein Argument geht so. Wenn wir zulassen, dass hier in den USA ausländische Staaten verklagt werden, dann können andere Staaten auch sagen, okay, dann verklagen wir bei uns auch die Regierung der USA. Die Staatenimmunität würde aufgeweicht. Es gehe ihm also nur um den Schutz der USA. Die Staatenimmunität, das muss ich vielleicht mal kurz erklären. Das ist ein wichtiges Prinzip des Völkerrechts und besagt im Kern, alle Staaten sind gleich. Kein Staat kann über einen anderen rechtlich herrschen oder urteilen. Sonst gibt es Konflikte und möglicherweise sogar Kriege zwischen den Staaten. Die Staatenimmunität ist also so eine Art internationaler Schutzmechanismus. Aber es geht bei diesem konkreten Gesetz in den USA 2016 nicht darum, die Staatenimmunität komplett abzuschaffen, sondern darum, dass ausländische Regierungen in den USA dann auf Schadenersatz verklagt werden können, wenn diese im Verdacht stehen, Terroristen unterstützt zu haben. Und dass Obama das nicht möglich machen will, das ist es, was die Angehörigen der Opfer und deren Anwälte so wütend macht.
We are very, very angry.
There is no question at all that Saudi Arabia played an essential role in the 9/11 attack.
Das ist Jim Kreindler. Er ist einer der prominentesten Anwälte der Opferfamilien. Kräftiger, großer Mann, fester Händedruck, weißes Haar.
I mean, there is no greater mission for a US president than to protect the people of this country and the world.
Er sagt, die größte Aufgabe für einen US-Präsidenten ist es, seine Landsleute zu beschützen. Rechtsanwalt Kreindler ist spezialisiert auf Flugzeugabstürze und hat schon mal viel Geld für die Opfer eines Terroranschlags herausgeholt. 1988 hatten libysche Geheimagenten eine Bombe an Bord einer Passagiermaschine platziert, die dann in der Luft explodierte. 270 Menschen starben. Kreindler drohte Libyen in den USA zu verklagen, denn Libyen stand auf der US-Terrorliste. Der libysche Machthaber Gaddafi sah sich gezwungen, 2,7 Milliarden Dollar als Vergleich an die Hinterbliebenen zu zahlen. Kurz, Kreindler kennt sich aus mit Flugzeugabstürzen, Terrorismus und Milliardenentschädigungen.
And when 3,000 people are murdered, the president should say, of course, these people have a right to the truth and access to court against those responsible.
Und wenn fast 3,000 Menschen ermordet werden, sollte der US-Präsident dafür sorgen, dass die Angehörigen vor Gericht ziehen dürfen, meint er.
And it's a shame.
Kreindler gibt dem WDR 2016 dieses Interview in seiner Kanzlei in New York. Beste Lage in Manhattan, gläsernes Hochhaus, 28. Stock. Wie man sich eine New Yorker Anwaltskanzlei eben vorstellt, bei der es um Milliarden geht.
If a member of the Saudi embassy driving an embassy car hits you or me outside my office here, Saudi Arabia is responsible for that act of negligence.
Wenn ein Mitarbeiter der saudischen Botschaft dich auf der Straße umfährt, dann ist auch der Staat Saudi-Arabien verantwortlich, argumentiert er.
Why should Saudi Arabia not be responsible for an intentional act of murder in New York City?
Warum sollte dann Saudi-Arabien nicht verantwortlich sein für einen Mord in New York City, fragt er.
Of course, Saudi Arabia should not have immunity for helping Al-Qaeda murder 3,000 Americans.
Saudi-Arabien sollte keine Immunität dafür bekommen, dass es Al-Qaeda geholfen hat, 3,000 Amerikaner umzubringen. Also, ihr merkt schon, Kreindler nimmt kein Blatt vor den Mund. Aber Kreindler fragt sich zum Zeitpunkt des Interviews, warum Präsident Obama so vehement gegen das Gesetz ist. Schließlich geht es ja nur darum, Staaten zu verklagen, wenn diese im Verdacht stehen, Terroristen unterstützt zu haben. Kreindler und sein Team beginnen intensiv zu recherchieren. Schließlich geht es am Ende um Dutzende Milliarden, die bei einer erfolgreichen Klage herausspringen könnten. Und ein paar Jahre später ist sich Kreindler sicher, die Antwort gefunden zu haben. Das erzählt er bei einem Vortrag an der Elite-Universität Dartmouth. Es gehe Obama nämlich 2016 um was ganz anderes.
President Obama wanted the Iran nuclear deal and the eventual normalization of relations with Iran as their signature foreign policy achievement.
Präsident Obama will den Iran-Deal, also das Abkommen, das verhindern soll, dass Iran Atomwaffen entwickelt. Aber Saudi-Arabien und Israel sind vehement gegen den Deal mit Iran.
So he cut a deal with King Salman.
Also, so Kreindler, macht Obama einen Deal mit dem saudischen König Salman.
And his deal was, I will kill the 9/11 litigation if you stand down in opposing the Iran nuclear deal.
Wir sorgen dafür, dass es kein Gerichtsverfahren zu 9/11 gibt. Ihr hört auf, euch gegen den Iran-Deal zu stellen.
That deal was struck.
Und der Deal wurde gemacht, meint Kreindler.
What President Obama did is the most treacherous and outrageous act I know of in our nation's history.
Für ihn einer der verräterischsten und ungeheuerlichsten Vorgänge in der US-Geschichte. Da ist es wieder, dieses Muster, was mir bei meinen Recherchen immer wieder begegnet. Dass es bei Saudi-Arabien immer um große politische Fragen geht. Um die Sicherheit Israels, um Öllieferungen, Energiesicherheit, Atomwaffen. Aber ist es am Ende so einfach, dass Barack Obama einfach den 9/11-Familien sagt, sorry, ihr dürft Saudi-Arabien nicht verklagen, weil das größte außenpolitische Projekt meiner Amtszeit gefährdet ist? Ich habe Barack Obama dazu angefragt, aber keine Antwort bekommen. Fakt ist, dass Obama mit seinem Veto erstmal verhindert, dass Saudi-Arabien und andere Staaten, die Immunität genießen, in den USA wegen Terrorunterstützung verklagt werden können. Für Terry Strader, die viele Jahre genau dafür gekämpft hat, ein Verrat.
I was greatly disappointed when President Obama chose to veto JASTA. It was a betrayal.
Ihr Präsident stehe auf der Seite des Königreichs Saudi-Arabien und nicht an der Seite der Angehörigen der 9/11-Opfer.
But when something like that happens, you just roll up your sleeves and you work harder.
Aber, so Terry, wenn so etwas passiert, krempel die Ärmel hoch und arbeite noch härter. Das Veto von Obama kann nur vom US-Kongress überstimmt werden. Dann tritt das Gesetz trotzdem in Kraft und der Präsident ist machtlos. Das will Terry jetzt erreichen. Aber da gibt es ein Problem. Denn bis dahin hatte Obama schon 11-mal ein Veto eingelegt und noch nie wurde eins vom Kongress überstimmt. Wer verscherzt es sich schon gern mit dem Präsidenten?
So, it was very nerve-wracking.
Es ist nervenaufreibend.
We were going to offices and we were being assured that you have the votes, you have the votes.
Terry weiß, sie und etwa 30 andere Angehörige, die nach Washington gekommen sind, die müssen jetzt harte Lobbyarbeit machen. Also gehen sie in jedes einzelne Abgeordnetenbüro, um sich zu versichern, dass die Politiker auch wirklich gegen Obamas Veto stimmen werden.
And that morning in the Senate, it was 97-0-1. There's 100 senators.
Und dann am Morgen des 28. September 2016 stimmt sowohl die überwältigende Mehrheit im Senat als auch im Repräsentantenhaus gegen Obamas Veto.
The bill on reconsideration is passed, the objections of the President of the United States to the contrary notwithstanding.
Obama hat verloren. Sein Veto ist gescheitert. Das einzige Mal in seiner Amtszeit. Die Gewinnerin heißt Terry Strada.
I felt incredible gratitude and relief and excitement and it was really thrilling, but it was very emotional.
Sie ist unglaublich erleichtert und glücklich.
That meant now that when the courts would go back and look at the case again, we were allowed to do our amended complaint and back with the Kingdom of Saudi Arabia.
Und jetzt, denkt Terry, ist der Weg frei, Saudi-Arabien vor Gericht zu bringen und die Wahrheit zu erfahren. Aber die saudische Regierung wehrt sich. Sie will, dass das Gesetz wieder abgeschafft wird, will verhindern, dass es zu einem Gerichtsverfahren kommt, in dem vielleicht weitere Akten veröffentlicht werden, FBI-Ermittlungsergebnisse ans Licht kommen, vielleicht mit unangenehmen Details zu Geheimdienstoperationen und dass das Königreich am Ende möglicherweise Dutzende Milliarden Dollar an Entschädigung zahlen muss. Was tut man in den USA oder auch in Deutschland, wenn man ein Gesetz ändern oder abschaffen will? Man engagiert Lobbyisten. Leute, die Politiker bearbeiten, damit die in ihrem Sinne entscheiden. Und Saudi-Arabien engagiert viele Lobbyisten. Laut dem US-Lobbyregister stehen Ende 2016 mehr als 20 PR- und Lobbyfirmen auf der Payroll. Aber wie macht eine Lobbyfirma das jetzt genau? Wie schafft man es, dass die Politiker, die gerade für ein Gesetz gestimmt haben, dass die plötzlich ihre Meinung ändern und das wieder abschaffen? Das geht nicht über den Kopf. Das geht durch den Bauch, über Gefühle, sagt Brad Eagleson, der seinen Vater bei den Terroranschlägen verloren hat.
What's the only group of American citizens that could go lobby Congress that has just as much sympathy as the 9/11 victims?
Brad fragt, welche Gruppe hat in den USA genauso viele Sympathien wie die Angehörigen der 9/11-Opfer?
And it would be disabled veterans, right? It would be veterans who went to war and fought.
Veteranen. Ehemalige Soldaten, von denen heute viele eingeschränkt sind, aufgrund von Verletzungen oder weil sie unter posttraumatischen Störungen leiden. Dazu müsst ihr wissen, dass Veteranen in den USA einen ganz anderen Stellenwert haben als in Deutschland. Sie genießen großen Respekt, weil sie als Menschen gelten, die dem Land gedient und persönliche Opfer gebracht haben. Es gibt sogar einen eigenen Feiertag in den USA, den Veterans Day. Diese Gruppe der hoch angesehenen Veteranen soll jetzt benutzt werden, um Stimmung gegen das Gesetz zu machen. So der Plan der Lobbyisten im Auftrag Saudi-Arabiens.
And now these American lobbyists were trying to pit them against us in this cruel twist.
Das ist die Rockband American Hitman. Und ihr früherer Sänger Tim Court ist so ein Veteran. Ein ehemaliger Marine, der im Irak gekämpft hat. Wir sprechen mit ihm am Telefon, aber er will heute nichts mehr sagen. Er hat Angst vor Geheimdiensten, meint er. Aber er hat seine Geschichte 2017 mal in der US-Fernsehsendung Full Measure erzählt. Und die ist ziemlich haarsträubend. Kurz nachdem im US-Kongress Obamas Veto gescheitert war, kommt ein Mann auf Tim und seinen Bruder, auch ein Veteran, zu und sagt: Hey, habt ihr nicht Lust, nach Washington zu fliegen? Wird auch alles bezahlt. Ein Programm, damit Veteranen mal die Hauptstadt kennenlernen können, das Weiße Haus angucken, den Senat und so.
He just said it's going to be an all-expenses-paid trip for 4 days, basically out to D.C. See how D.C. works, is basically how they worded it.
Und Tim denkt sich, warum nicht, wenn alles bezahlt wird? Tim und sein Bruder machen also mit. Sie landen im Trump International, benannt nach Donald Trump, einem luxuriösen 5-Sterne-Hotel. Sie dürfen trinken und essen, was sie wollen. Am nächsten Tag besuchen er und andere Veteranen den US-Senat. Die ganze Zeit ist von einem Gesetz die Rede, was schlecht für Veteranen sei, weil die dann auch im Ausland verklagt werden könnten. Tim checkt das nicht so richtig. Am Abend an der Hotelbar fragt er einen der Organisatoren, der schon ziemlich angetrunken ist.
I said, so by the way, who's paying for all this?
Tim fragt, wer bezahlt das hier alles?
And he's like, dude, it's the kingdom of Saudi Arabia.
Und der Orga-Typ sagt, Saudi-Arabien. Und so langsam dämmert Tim, wo er da reingeraten ist.
I came to the realization that my brother and I were sitting there eating catered dinner on the Saudi dime in an attempt to shoot down the 9/11 victims' families' lawsuit against the Saudi Arabian Kingdom.
Er checkt, dass die Saudis ihm gerade das noble Essen zahlen, weil sie wollen, dass er und andere Veteranen sich gegen das neue Gesetz aussprechen und damit verhindern, dass Saudi-Arabien verklagt werden kann.
It was probably one of the worst feelings I've had in my life. We joined the Marine Corps after 9/11. So I don't want anything to do with the Saudi Arabian Kingdom or their money.
Tim sagt, er ist wegen 9/11 überhaupt erst zum Militär gegangen. Mit Saudi-Arabien und deren Geld will er nichts zu tun haben.
And he made $100,000. It's on public record that he was paid $100,000 by the kingdom and registered as a Saudi agent.
Später findet Tim raus, dass der Mann, der ihm die Reise nach Washington angeboten hat, auf der Payroll von Saudi-Arabien steht und dafür $100,000 bekommen hat.
And it's not a good feeling. It sucks.
Aber der Schuss geht nach hinten los. Fernsehen, Radio, Tageszeitungen, viele Medien berichten über die Lobbyversuche Saudi-Arabiens und wie versucht wird, Veteranen dafür einzuspannen. Die Lobbyisten scheitern. Das Gesetz bleibt in Kraft. Und jetzt könnte das Gerichtsverfahren gegen Saudi-Arabien eigentlich losgehen. Aber damit ein Richter in den USA so einen großen Zivilprozess gegen einen anderen Staat eröffnet, brauchen die Kläger Hard Facts. Vorwürfe alleine reichen nicht. Sie brauchen zum Beispiel Ermittlungsergebnisse des FBI. Zumindest so viele glaubwürdige Indizien, dass der Richter sagt, okay, es lohnt sich, ein großes Verfahren zu eröffnen. So eine Art begründeten Anfangsverdacht. Aber das ist für Terry, Brad und deren Anwälte ein Problem. Die 28 Seiten mit den Hinweisen und Spuren sind zwar veröffentlicht, aber weitere Ermittlungsergebnisse des FBI zur Rolle Saudi-Arabiens bei den Terroranschlägen aus den Jahren danach sind immer noch als streng geheim eingestuft. Mehrere tausend Seiten. Staatsgeheimnis. Doch eines Tages bekommen sie Hilfe. Von unerwarteter Seite.
Down in South Carolina, Mr. Trump, good morning to you.
Good morning.
Im Februar 2016 ruft ein gewisser Donald Trump beim Fernsehsender Fox News an. Trump will da zum ersten Mal Präsident werden. In der Sendung geht es um den 11. September 2001 und den damaligen Präsidenten George W. Bush. Trump ist ziemlich on fire und teilt mächtig gegen den ehemaligen Präsidenten aus.
Look, excuse me, but the World Trade Center came down during his reign, let's call it, during his term as president, the World Trade Center came down.
Schließlich ist während seiner Amtszeit das World Trade Center eingestürzt. Und auch seine Geheimdienste haben versagt, schimpft Trump.
Read the reports, you're going to see that the CIA had information and so did the NSA and so did other agencies and nobody was talking to each other. They all hated each other at the top.
CIA und NSA haben sich gehasst, haben nicht miteinander gesprochen.
I tell the truth, the war in Iraq was a disaster.
Und der Irakkrieg ein Desaster. Eine klassische Rundumabrechnung von Trump. Aber dann sagt Trump ein paar sehr brisante Sätze. Sätze, die er so später nie wieder sagt als Präsident.
Who blew up the World Trade Center? It wasn't the Iraqis, it was Saudi. Take a look at Saudi Arabia.
Es sind nicht die Iraker, die für 9/11 verantwortlich sind. Es sind die Saudis. schaut auf Saudi-Arabien.
Open the documents. We want to get Bush or somebody to have the documents opened, because frankly, if you open the documents, I think you're going to see that it was Saudi Arabia.
Gebt die Dokumente frei, sagt Trump. Dann werdet ihr sehen, dass es Saudi-Arabien war. Zugegeben, Donald Trump erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Und bei ihm weiß man ja auch nie so recht, was jetzt wirklich ernst gemeint ist, was nur politische Rhetorik. Aber als er 2016 live im Fernsehen sagt, dass Saudi-Arabien hinter 9/11 steckt, da keimt Hoffnung auf bei vielen Angehörigen der Opfer. Hoffnung, dass er, der dann tatsächlich Präsident wird, es ernst meint mit Transparenz. Dass jetzt alle Unterlagen, alle Ermittlungsergebnisse des FBI veröffentlicht werden, was wiederum dazu führen kann, dass es endlich zu einem Gerichtsprozess kommt. Auch Brad Eagleson von der Organisation 9/11 Justice hofft auf Trump und schreibt seinem Stabschef eine Mail, bittet um ein persönliches Gespräch im Weißen Haus.
We had been appealing to Trump and pleading with him to step in and to help us.
Und tatsächlich, am 11. September 2019 bekommen er und einige andere Angehörige der Opfer einen Termin im Weißen Haus mit Trump persönlich.
It was the blue room of the White House, which I believe is a ceremonial room where he does a lot of, you know, meet and greets.
Das Treffen findet im Blue Room statt, im blauen Salon im Erdgeschoss des Weißen Hauses. Teppich, Vorhänge, Möbel, alles ist hier in Blau gehalten. Sieht aus wie in einem französischen Palast aus dem 18. Jahrhundert. Hier finden sonst sehr bedeutende politische Treffen statt. Hierhin eingeladen zu werden, ist eine Ehre.
We each got a minute or so to talk to him.
Jeder der etwa 15 Teilnehmer bekommt eine Minute, um mit dem Präsidenten persönlich zu sprechen. Melania Trump ist auch da. Fotos werden gemacht.
And we asked him to help us and he said that he would.
Die Familien bitten Trump, ihnen zu helfen und die FBI-Dokumente freizugeben.
Oh yes, you know, we're gonna help you, we're gonna help you. Don't worry, the documents are coming.
Und Trump sagt, ja. Macht euch keine Sorgen, ich helfe euch. Die Dokumente werden freigegeben. Es ist ein großer Tag für die Familien. 18 Jahre nach den Terroranschlägen sagt der US-Präsident zu, dass endlich Schluss ist mit Geheimniskrämerei, dass jetzt alles auf den Tisch kommt und damit möglicherweise eine Klage gegen Saudi-Arabien erfolgreich sein kann.
And literally 24 hours later, the Trump administration and the DOJ under Attorney General Bill Barr invoked what's known as the state secrets principle.
Aber keine 24 Stunden später macht Trumps Justizminister William Barr vom State Secrets Privilege Gebrauch, dem Staatsgeheimnisprivileg, und begründet das schriftlich. Zitat: Ich bin nach sorgfältiger Abwägung zu dem Schluss gekommen, dass die Offenlegung erheblichen Schaden für die nationale Sicherheit bedeuten würde. Da ist es wieder, das schon mal gehörte Argument. Dokumente über eine mögliche Beteiligung Saudi-Arabiens an den Terroranschlägen vom 11. September 2001 dürfen nicht veröffentlicht werden, weil das der nationalen Sicherheit schaden würde und damit dem gesamten Kampf gegen den Terror.
Here we go again, another kick in the stomach, another gut punch. We thought we had an ally in Trump, and it was just very, very disheartening.
Brad Eagleson, gestern noch im Blue Room mit Donald Trump, ist am Boden zerstört. Wieder ein Schlag in die Magengrube.
Felt like all the energy had been sucked out of you.
Er merkt, wie seine Energie schwindet.
Yeah, kind of wonder, you know, do we keep going on this?
Dass sein Kampf der letzten Jahre umsonst war.
Because even the president of the United States is against us.
Was sollen sie tun, wenn sogar der US-Präsident gegen sie ist?
You know, multiple presidents have been against us.
So wie schon seine Vorgänger. Aber einige der geheimen FBI-Unterlagen, die Trump nicht freigeben will, die landen bei Journalisten. Im Januar 2020 erscheint ein sehr langer Artikel im New York Times Magazine. Ein Artikel, der Brad Eagleson neue Hoffnung gibt. Es ist eine große Story.
It is the first time anyone has written about Operation Encore, the FBI's campaign focusing on Saudi Arabia and 9/11.
In dem Artikel wird zum ersten Mal der Name einer geheimen internen FBI-Ermittlung öffentlich gemacht. Operation Encore, Operation Zugabe. Es ist quasi die Fortsetzung der Ermittlungen, die damals in den 28 Seiten und dem Bericht der 9/11-Kommission niedergeschrieben wurden. Ermittlungsergebnisse, die die Angehörigen dringend brauchen, wenn sie Saudi-Arabien den Prozess machen wollen. Die geheime Operation Encore geht über viele Jahre, von 2007 bis 2016. Und ich habe mit jemandem gesprochen, der die Encore-Akten sehr gut kennt.
I've been able to review FBI documents with respect to an operation called Operation Encore.
Das ist Ken Williams. Er hat fast 30 Jahre beim FBI gearbeitet. Schwerpunkt Counterterrorism, also Terrorabwehr. Ken ist eine kleine Berühmtheit im FBI, kann man sagen. Denn er hat mal das legendäre Phoenix-Memo geschrieben. Ein Bericht, verfasst 2 Monate vor den Terroranschlägen vom 11. September. Ken hat da herausgefunden, dass Terroristen Flugschulen in Arizona besuchen. Fast schon ein bisschen prophetisch. Aber dieser Bericht über das Flugtraining wird von seinen Chefs damals nicht ernst genommen, sagt Ken. Also, Ken, der kennt sich sehr gut aus mit Al-Qaida und Terrorplänen. Ich interviewe ihn 2021. Wir sprechen per Videocall. Ken sitzt in seinem Arbeitszimmer in Phoenix, Arizona. Oben an der Decke dreht ein Zimmerventilator seine Runden. Im Hintergrund hat er seine ganzen Urkunden aufgehängt. Ken ist ein kompakter, kräftiger Typ mit kurzgeschnittenen weißen Haaren und einer charakteristischen Nase. Er erzählt mir, dass er kurz nach seiner Pensionierung 2017 einen Anruf bekommt. Ein Anruf der Anwälte der 9/11-Familien. Sie bieten ihm an, als Berater und Ermittler für sie zu arbeiten.
And I said, sure, I would relish the opportunity to do that, but before I agree to do so, I want to check with my former employer, the Federal Bureau of Investigation.
Und Ken sagt, klar, warum nicht? Aber als Ex-Polizist muss ich erstmal beim FBI nachhaken, ob das klar geht. Er ruft also bei seinem ehemaligen Arbeitgeber an. Aber laut Ken sagt das FBI, nein, wir wollen nicht, dass du mit den 9/11-Familien zusammenarbeitest.
It would impact the diplomatic relations, good working relations that the current administration, the Trump administration at the time wanted to have with Saudi Arabia.
Denn das würde die guten Beziehungen, die die Trump-Regierung zu Saudi-Arabien haben möchte, gefährden. Ken sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da mache ich nicht mit. Er entscheidet sich also trotzdem, als Berater einzusteigen. Seine Aufgabe? Informationen über Operation Encore finden.
Actually, we're going out and actually interviewing people that those men and women in New York and in San Diego identified, and we're collecting more information.
Ken aktiviert sein Netzwerk im FBI. Er befragt Zeugen aus Kalifornien, die die Attentäter und Omar al-Bayoumi kannten. Und er befragt seine ehemaligen Kollegen, andere FBI-Ermittler, die damals in Kalifornien ermittelt hatten.
And I can assure you that there is quite a substantial amount of information that shows their support that they provided to Nawaf al-Hazmi and Khalid al-Mihdhar.
Und nach seinen Ermittlungen kommt Ken zu dem Schluss, es gibt einen Haufen Indizien dafür, dass Saudi-Arabien die beiden Attentäter unterstützt hat. Wesentlich mehr als bislang bekannt.
Many people in the Islamic community in the San Diego area believed that Omar al-Bayoumi was acting as an agent of the Saudi government. They thought he was spying on Saudi dissidents and Saudis there.
Viele Leute aus der muslimischen Community in San Diego, die befragt wurden, glauben, dass Bayoumi ein saudischer Geheimdienstagent war, der saudische Staatsbürger im Ausland im Blick haben sollte. Und, das ist der zentrale Punkt der Operation Encore, Omar al-Bayoumi steht in den Jahren vor 9/11 in regelmäßigem Kontakt mit der saudischen Botschaft in Washington.
The master of puppets. He was the individual that was giving orders to Bayoumi to provide the assistance to the hijackers that came into the country.
Ken sagt, dort sitzt quasi Bayoumis Führungsoffizier vom saudischen Geheimdienst und gibt ihm Anweisungen, die Attentäter zu unterstützen, was aber sowohl Bayoumi als auch die saudische Regierung vehement bestreiten. Der Botschafter Saudi-Arabiens im Jahr 2001 war Prinz Bandar bin Sultan bin Abdulaziz al-Saud, Mitglied des saudischen Königshauses und ein enger Freund von Präsident George W. Bush.
Based upon my experience with working counterintelligence and counterterrorism matters, they're a very professional service. The Saudi Arabians are very professional, they're very capable.
Ken sagt, aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Terrorabwehr weiß er, dass der saudische Geheimdienst sehr professionell arbeitet.
And it would be, I think, virtually impossible for the prince not to know about that activity.
Und Ken kann sich nicht vorstellen, dass bei einem so gut organisierten Geheimdienst der Prinz nicht weiß, was die Geheimdienstmitarbeiter so treiben in der Botschaft. Omar al-Bayoumi hatte also intensiven Kontakt zur saudischen Botschaft in Washington. Aber warum? Das habe ich meinen Investigativkollegen John Götz gefragt.
Naja, in diesem FBI-Bericht von 2021 steht, dass es einen Mann in der Botschaft gab, der, also Zitat, kontrollierender, führender und leitende Funktion hatte, was ein islamistisches Netzwerk in Südkalifornien angeht. Ein Netzwerk, in dem auch Bayomi Teil gewesen sein soll und das die Attentäter unterstützt haben soll. Die Unterstützung liegt vor.
Wissen die Ermittler mehr über diesen Botschaftsmitarbeiter?
Ja, also er ist laut FBI ein Mitarbeiter des Ministry of Islamic Affairs, also des saudischen Religionsministeriums, und gleichzeitig ein Geheimdienstagent des GIP, also des General Intelligence Presidency, also das ist die Name der saudische Geheimdienst. Also der Kontakt ist belegt und dass es schon damals die Vermutung gegeben hat, dass Bayoumi ein Geheimdienstmann war.
Als Brad Eagleston 2020 von dieser Operation Encore in den Medien hört, ist er elektrisiert. Und er will, dass die US-Regierung jetzt alles auf den Tisch legt. Dass alle FBI-Ermittlungsakten zur Operation Encore nun freigegeben werden. Der Zeitpunkt ist günstig, denkt er sich, denn Amerika ist mal wieder im Wahlkampf. Und ein Mann will unbedingt Präsident werden. Der Demokrat Joe Biden. Und tatsächlich. Im Wahlkampf deutet Biden an, dass er sich grundsätzlich vorstellen kann, die Dokumente freizugeben, sofern er die Wahl gewinnt.
And what ended up happening is Biden did win that election.
Und Biden gewinnt und wird Präsident. Aber dann tut sich erstmal nichts. 8 Monate lang. Brad sagt, der ignoriert uns einfach.
I had come up with a plan.
Er schmiedet einen Plan. Er schreibt einen Brief an Präsident Biden und sammelt Unterschriften von etwa 1700 weiteren Familienangehörigen der 9/11-Opfer. Darin eine Drohung. Wenn Biden nicht die Dokumente freigibt, dann werden sie zu Tausenden in New York gegen ihn protestieren. Am Ground Zero in New York, am 11. September 2021, 20 Jahre nach den Anschlägen. Der Brief zeigt Wirkung. Brad und seine Mitstreiter bekommen sofort eine Nachricht aus dem Weißen Haus.
Please know we're going to be complying and we're going to be coming out with an executive order in the next day or so.
Bitte protestiert nicht. Der Präsident wird morgen anordnen, dass die Dokumente freigegeben werden.
In essence called the dogs off and we did not protest him and he did give the executive order.
Brad bläst den Protest ab. Und tatsächlich ordnet Biden am 3. September 2021 die Freigabe an. Es dauert noch ein paar Monate, aber dann werden tatsächlich knapp 4000 Seiten veröffentlicht. FBI-Dokumente aus mehr als 10 Jahren Ermittlungen. Große Teile geschwärzt, aber immerhin. Brad ist erstmal zufrieden.
We have new information, much, much more recent than the conclusion of that 9/11 commission.
Denn jetzt haben sie wesentlich mehr Informationen als die 28 Seiten oder als die 9/11-Kommission hatte. Informationen, mit denen sie nun hoffen, einen Richter zu überzeugen, damit dieser einen großen Prozess gegen Saudi-Arabien zulässt. Und in all diesen freigegebenen Ermittlungsunterlagen, da taucht immer wieder ein Name auf. Omar al-Bayoumi. Ich will mehr über diesen Mann herausfinden. Wer ist das? Nur ein Englischstudent, ein ehrenamtlicher Imam, der anderen Menschen hilft und da einfach an die falschen Leute geraten ist? Oder ein Spion des saudischen Geheimdienstes, der den Auftrag hatte, die Attentäter zu unterstützen und vielleicht selbst von den Anschlagsplänen wusste?
In the days after 9/11, our own FBI, the American FBI, had called MPS, which is the Metropolitan Police, Scotland Yard.
Ein paar Tage nach 9/11 ruft das FBI bei den britischen Kollegen von Scotland Yard an, die für Terrorismusbekämpfung zuständig sind, und sagt:
Go raid Omar al-Bayoumi's apartment.
Macht mal eine Razzia in Bayoumis Wohnung, denn der ist mittlerweile in England.
He has a flat in Birmingham.
Er hat eine Wohnung in Birmingham.
He is a suspect here.
Er ist ein Verdächtiger.
Go get everything you can about him.
Geht und beschlagnahmt alles, was ihr finden könnt. Omar al-Bayoumi wird am 21. September 2001 festgenommen. In seinem Haus in Birmingham, im Zentrum Englands. Und da fahre ich jetzt hin. Das war die 3. Folge von Staatsgeheimnis 9/11. Ein Podcast des WDR 2026. Ich bin Nikolaus Steiner. Alle 5 Folgen findet ihr im Kanal Dark Matters in ARD Sounds. Bei Fragen oder Feedback meldet euch gern per Mail an staatsgeheimnis@wdr.de. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt den Podcast mit euren Freunden und eurer Familie. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr euch für Politik und Gesellschaft interessiert, deep, aber trotzdem lustig, dann empfehlen wir euch Politikum, den Meinungspodcast. Immer Montag bis Freitag ab 18 Uhr mit dem lustigen Blick auf das politische Geschehen. Aber auch mit tiefen Gesprächen, Gästen, die ernst genommen werden und die erzählen, woher ihre Meinung kommt. Und wenn ihr tiefer einsteigen wollt in das Thema unseres Podcasts, dann sucht mal nach dem Podcast Pearl Harbor, Deutschland nach 9/11 in der ARD Sounds App. Am 7. September erscheinen dort 5 Folgen, die nochmal anders auf die Terroranschläge blicken. Denn 3 Todespiloten kamen aus Hamburg. Der NDR-Podcast reist zurück in die Zeit nach den Anschlägen, als aus dem Stadtteil südlich der Elbe Pearl Harbor wurde, wo die Terroristen wohnten. Host Constanze spricht mit einer Hamburgerin, die ihren Bruder im World Trade Center verloren hat, mit der damaligen US-Generalkonsulin, einem LKA-Fahnder, und sie spürt den Prozessen gegen mutmaßliche Al-Qaida-Helfer nach. Was von dem, was damals passiert ist, hat Auswirkungen bis heute? Ihr findet die Podcasts Pearl Harbor, Deutschland nach 9/11 und Politikum in der ARD Sounds App. Die Links stehen in den Shownotes.